Frank Dobheider ist ein deutscher Medienunternehmer, der sich in der Werbebranche einen internationalen Namen gemacht hat. Er war unter anderem Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group und führt heute sein eigenes Beratungsunternehmen. Human Unlimited setzt sich für mehr Kreativität und Sinnhaftigkeit in der Wirtschaft ein. Sein jüngst erschienenes Buch trägt den Titel »Gott war ein Kreativer, kein Controller«. Im Handelsblatt liest man seine Stimme regelmäßig in der Kolumne Out of the Box. Frank Dobheide, zur Zukunft Europas. Wenn du an Europa denkst, was macht dir größte Sorge?
Die Kleingeister, lieber Gabriel. Europa ist eine große Idee, die ist bewundernswert, die gibt sonst auf dem Planeten nicht nochmal. Das hat viel zu bieten in seiner Unterschiedlichkeit, in seiner Kultur. Und wenn man das nicht erkennt und nicht bereit ist, sich dafür ins Zeug zu legen, weil man kleingeistig ist, dann ist eine Menge in Gefahr und das macht mir große Sorgen.
Hast du das Gefühl, dass das eine Erscheinung von hier und jetzt ist oder war Europa immer schon kleingeistig?
Nee, die Idee war mal groß, ne? Und es gab auch viele Leute, die sich mächtig dafür ins Zeug gelegt haben. Und ich habe eher das Gefühl, alle wollten Teil davon sein. Jetzt haben wir 27 Mitgliedstaaten und jetzt wollen alle irgendwie oder zunehmend welche raus. Und das ist für mich die falsche Entwicklung und ich gehöre auch nicht dazu.
Okay. Hast du das Gefühl, dass die Angst, die jetzt so ein bisschen herrscht, auch so in Bezug zu Transformation, uns geht es ökonomisch auch nicht wirklich gut, dass das irgendwie diese kleinen Geisterei bestärkt?
Auf jeden Fall spielen sie damit, glaube ich, ne? So die Geschwindigkeit der Veränderung, die fordert und manchmal auch überfordert uns alle. Daraus kann man aber irgendwie Chancen erkennen, um zu sagen, jetzt wird die Welt neu gebaut und wir sind mit dabei. Oder man kann besorgt sein oder ängstlich sein. Wenn wir auf die Entwicklung der Menschheit und der Welt gucken, dann können wir ziemlich sicher sein, Gabriel, so gut wie jetzt ging es uns noch nie. Also wahrscheinlich stimmt die Verhältnismäßigkeit auch irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, da ist einiges in Schieflage geraten.
Möglicherweise ist ja das Problem, dass es uns so gut geht, dass wir nicht mehr wissen, wie man den Arsch hochbekommt.
Ja, und wenn du immer nach vorne guckst und guck mal, unsere Eltern, unsere Großeltern, vielleicht sogar unsere Urgroßeltern, die haben immer gedacht, uns, seinen Kindern geht's mal besser als mir. Mhm. Und wenn du so eine Zukunftsprojektion hast, wo du sagst, ja, die müssen sich schon anstrengen und die müssen kräftig arbeiten, ne, aber dann geht's ihnen auch besser und dann können sie sich auch was Gutes zu essen leisten, dann können sie sich dann ein Haus leisten, können sie sich auch einen Farbfernseher leisten und. Dann hast du das Gefühl, die Zukunft ist vielversprechend. Und jetzt scheint es so zu sein, wenn man in die Zukunft guckt, dass du denkst, meine Kinder und meine Enkelkinder, die haben es auf jeden Fall schlechter als ich.
Mhm. Du hast ein Buch geschrieben, Gott sei ein Kreativer.
Ja.
Jetzt haben wir Gott aber letztes Jahrhundert für tot erklärt.
Mhm.
Stirbt als nächstes die Kreativität.
Also zumindest drehen wir immer mächtig die Luft ab, würde ich sagen, lieber Gabriel. Fängt schon in der Schule an. Ich habe 3 Kinder. Die sind alle sehr gut geraten, wie du ahnst. Sie sind auch sehr schlau, wie du ahnst. Trotzdem habe ich viel Geld für Nachhilfe ausgegeben. Und ehrlich gesagt nie in Handarbeit oder Musik oder Religion, sondern eigentlich immer in naturwissenschaftlichen Fächern, weil die Logik schon in der Schule, in der Universität, auf der Karriereleiter hoch priorisiert wird. Das geht dann so weit, dass die Chefsessel immer nur mit BWLern, Juristen oder Ingenieuren besetzt sind. Also die Kreativität hat keine Stimme in der Politik, in der Wirtschaft und außerhalb der Showbranche. Und das ist ein Fehler.
Mhm. Wie kommt sie da rein? Du kommst aus der Werbebranche. Me too.
Ja. Ja.
Wir hatten damals noch viel zu tun. Jetzt ist ja nicht mehr Werbeagenturen. Hat sich ja alles komplett fragmentarisiert.
Ja.
Wie kommt die Kreativität in die Wirtschaft?
Ich würde sagen, gezwungenermaßen durch Schmerztherapie. Also die gesamte Wirtschaft ist auf Effizienz gepolt. Das heißt, wir schneiden raus, was wir nicht unbedingt brauchen. Outsourcing ist das große Thema, ne? KI ist das neue Thema. Aber nicht, um was Neues zu entwickeln, sondern um das Bestehende effizienter zu machen. Es gibt seit, ich würde mal denken, mindestens 50 Jahren wenig Menschen, denen überhaupt noch was Neues eingefallen ist, was dann auch werthaltig geworden ist. Sondern viele Unternehmen in vielen Industrien, Gabriel, die machen das, was der Unternehmensgründer sich mal ausgedacht hat und machen es effizienter und besser und schneller und schöner, aber eben nichts Neues. Und jetzt merken wir, diese Effizienzkette wird immer ärmer und armseliger und erreicht langsam aber sicher ihr Ende. Und jetzt in allen Industrien, egal ob wir in die Bankenbranche gucken, in die Automobilbranche, in die Energiebranche, in unsere Medienbranche, so gerade angesprochen, da ist mal höchste Zeit, sich was Neues einfallen zu lassen, weil die Geschäftsmodelle an ihr Effizienzende kommen.
Hm. Jetzt sprichst du viel von Purpose. Du hast ja ein Unternehmen, das sozusagen auf Purpose ausgerichtet ist. Hat denn Purpose mit Kreativität zu tun?
Ja, also Purpose, das ist ja die Sinnhaftigkeit des täglichen Tuns sozusagen. Ja. Die linke Gehirnhälfte, die rationale, die guckt immer nur auf den Preis. Ne, was sind die Zahlen, die am Regal stehen? Die rechte, die kreative, guckt auf den Wert. Die Sinnhaftigkeit fragt danach, wofür, für wen und für was tun wir das? Und wenn du das Wofür hast, dann ist die Kreativität, nämlich wie komme ich dahin, viel größer. Das übliche Fragemodell ist, was machen wir? Und dann machst du mit diesem Was immer dasselbe. Und deshalb ist der Sinn, der auch Sinnlichkeit braucht, es muss spürbar werden, dass sich das gut anfühlt, dass sich das verändert, ne? Dass das wertvoll für alle ist. Ein Treiber für die Kreativität, die ganz unterschiedlichen Wies, wie man denn da wirklich auch hinkommen kann.
Mhm. Hat denn dieser Sinn irgendwas mit Spiritualität zu tun?
Ja, ganz eindeutig. Also die Frage vom Sinn, es gibt schöne Worte auf Deutsch, die heißen dann sowas wie innerer Antrieb. Wir wissen gar nicht genau, wo das herkommt, aber da berührt mich was in meinem Inneren, was größer ist als ich, wo ich mich verbinde mit der Welt, dann bin ich plötzlich in meinem Element und habe das Gefühl, ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich, Gabriel. Und das ist der stärkste Treiber, dass Menschen nicht nur wachsen, sondern sogar Naturgesetze aushebeln können und über sich hinaus wachsen können. Und wann immer wir Menschen finden, die ihren Sinn entdeckt haben, dann sagen wir, guck mal, der Gabriel, der ist beseelt von dem, was er tut. Und die erkennt man immer. Weißt du, es gibt 1000 Bäcker in Düsseldorf, aber es gibt Josef Hinkel. Der ist Bäcker mit Leib und Seele. Und es gibt die beste Kinderärztin und den besten Autoschrauber, ne? und, weil die in ihrem Element sind. Und wenn man das für sich selbst detektiert und findet, dann passiert eine Menge.
Du hast gerade schön gesagt, mit Leib und Seele. Und offenbar fehlt die Seele. Wir sind nur noch mit Leib.
Ja, und mit Leib auch immer weniger. Also Menschen sind sinnliche Wesen. Das sind unsere Antennen in die Welt. Wir hören, fühlen, schmecken, riechen, verorten uns. Wir können sogar fühlen, wenn uns jemand von hinten anstarrt. Wie geht das eigentlich? Aber alle Sinne, Gabriel, degenerieren. Wir haben heute einen Tracker, um zu sagen, habe ich mich genug bewegt? Die haben einen Schlafring, um zu sagen, bin ich eigentlich ausgeschlafen? Ich habe ein paar Freunde, die machen Atemkurse, damit sie wieder richtig atmen können. Und wenn die Sinne degenerieren, wir hören auch schlechter, wir schmecken schlechter, wir sehen schlechter, weißt du, dann geht ein Stück von mir auch verloren. Und das muss man natürlich wieder wecken, die Sinne. Das können wir aber auch.
Mhm. Das heißt, wir haben jetzt so einen Dreiklang zwischen Kreativität, Purpose und Spiritualität. Uns fehlt an allen dreien.
Ja, also guck dir einmal an, damit man mal ein Gefühl kriegt, das Buch heißt Gott ist ein Kreativer, weil der war ja kein BWLer, der war auch kein Controller, sondern Gott hat was Neues in die Welt gebracht. Ne? Sie vermutlich hat sich was ausgedacht und wir wissen gar nicht, wie das ging. Aber auf einmal wurde aus dem Nichts etwas. Erst Himmel und Erde, Tag und Nacht, ne? So Land und Meer, wissen wir alles. Und es gibt 8,4 Millionen unterschiedliche Arten von Lebewesen auf diesem Planeten und eine davon, nämlich wir beiden, der Mensch, ist in der Lage, die Welt zu verändern. Durch die Vorstellung, die er sich von der Welt macht. Wir können aus nichts, nämlich im Gedanken, etwas machen. Der Gedanke verändert unsere Gehirnstruktur und unser Handeln verändert dann die Welt. Das hat natürlich schon eine ganze Menge von Göttlichkeit und Spiritualität in sich. Und jeder, der schon mal eine Idee hatte, weiß auch, das fühlt sich wirklich toll an. Und wir können nicht erklären, wo die unbedingt herkommt, die Idee.
Ja, wo sollen denn die Leute herkommen, die das dann wieder können? Also wenn die Führungspositionen alle mit BWLern und Wirtschaftsingenieuren besetzt sind und wir Spiritualität und Kreativität brauchen, wo sollen denn diese neuen Führungskräfte herkommen?
Also ich würde sagen, es gibt Hoffnung. Die meisten Menschen, die wir kennen, Gabriel, die haben auch die rechte Gehirnhälfte.
Okay.
Überraschenderweise ist die meistens genauso groß wie die linke. Also die Anlagen sind schon mal da. Und ich glaube, wie es immer so ist, wenn man mal einen Beweis hat, einen Case, dass es funktioniert, dass ein kreativer Geist auch in der Wirtschaftswelt Großes bewirken kann, dann ist man möglicherweise empfänglich dafür. Den einzigen, den wir wahrscheinlich weltweit kennen, ist Steve Jobs. Mhm. Der war anders als die anderen, ne? So, der ist barfuß durch die Welt gelaufen, ne? Hat irgendwie chinesische Schriftzeichen und Kalligraphie gelernt und darüber auch die Sinnlichkeit und die Schönheit und die Ästhetik und die Bedeutsamkeit dessen auch für sich gelernt und damit das wertvollste Unternehmen der Welt geschaffen. Davon sollte man sich mal inspirieren lassen und damit geht eine Menge. Und ich glaube, weil auf der klassischen ausgelutschten und ausgetretenen Art und Weise immer weniger funktioniert, gibt es mehr Möglichkeiten für kreative Geister. Und wenn man mal die ersten Erfolgsgeschichten hat, dann öffnet man das Denken und vielleicht auch die Chefetage dafür.
Mhm. Das bringt mich zum Menschenbild. Du kritisierst eine Digitalisierung ohne Menschenbild.
Ja.
Haben wir keins oder haben wir das Falsche?
Ja, wir haben eindeutig das Falsche. Also das Menschenbild, wo kommt das her? Das ist das kleine Rädchen im Getriebe. Es kommt ehrlich gesagt noch aus der Industrialisierung. Ne? Die Schule, die Unis, haben wir vorhin gesprochen, die haben Produktionsmittel geschaffen. Du musstest was lernen, damit du in der Fabrik, auf dem Bau, wo auch immer gut funktionierst. Aber eigentlich ein bisschen maschinell. Und so verhalten wir uns auch. Ne? Wir machen klare Ansagen, wir kriegen klare Zielvorgaben, da gibt es wenig Abweichungen und da musst du das Ziel erreichen und möglichst immer schneller und fehlerfreier werden. Also insofern haben wir uns gar nicht als Menschen verstanden, sondern als Funktionsträger sozusagen. Und das ist eindeutig das falsche Bild. Und in der Digitalisierung wird es jetzt noch schlimmer, weil all das, was funktional ist, das kann die Digitalisierung mal besser. Und wir haben die krude Vorstellung, dass die Probleme der Welt durch die Digitalisierung gelöst werden. Wir sind doch froh, dass wir das jetzt abgeben können und einer kümmert sich jetzt darum. Ich muss es nicht machen. Und dann ist der Mensch auf einmal das unnütze Anhängsel. Und ich glaube, es muss andersrum sein. Der Mensch steht vorne, der sitzt am Drücker und die Digitalisierung, das ist dann der Assistenzarzt von mir aus oder der Azubi, der die ganzen unangenehmen Arbeiten macht, wo er sagt, darum möchten wir uns nicht kümmern. Aber wir bestimmen, was wichtig ist und wir treffen die finale Entscheidung. Ist heute aber nicht mehr so. Das Navi entscheidet, wo wir hinfahren. Und wenn wir uns nicht konzentrieren, haben wir vergessen, wo wir gerade sind und können den Weg auch nicht mehr alleine nach Hause finden.
Jetzt habt ihr einen neuen Kanzler. Man spürt ein bisschen so einen Ruck in Deutschland. Ich bin passionierter Leser des Handelsblattes.
Sehr gut.
Auch da habe ich den Eindruck, dass die Redaktion sich besonders Mühe gibt. Hast du denn, sagen wir mal, Hoffnung, Glaube oder siehst du, dass sich gerade etwas bessert?
Also Nummer eins, ich habe immer Hoffnung. Also stell dir mal vor, wir hätten keine Hoffnung mehr. Das war mal wirklich ein trauriges Leben. Und je jünger Menschen sind, auch als ich, desto mehr Hoffnung müssen die eigentlich haben. Habe ich die Sehnsucht, dass sich was ändert? Ja, unbedingt. Weil es natürlich auch tausend Dinge gibt, die besser werden müssen. Habe ich die Hoffnung? Ja, habe ich ehrlich gesagt auch. Weil man sich ein bisschen mehr auf sich selbst besinnt wieder, im positiven Sinne, weil eine andere Vertraute oder gelernte Machtzentralen oder Entscheider wegbrechen und wir jetzt ein bisschen gefühlt auf uns selbst gestellt sind. Und wenn man anfängt, das eigene Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen, als Individuum, als Stadt oder auch als Land, dann geht doch schon eine Menge. Und auch 83 Millionen Menschen hier bei uns, die können schon eine Menge bewegen, wenn sie denn wollen.
Spürst du das denn auch so in deinen Begegnungen und Kontakten in der Wirtschaft? Also das ist jetzt alles eine Erzählung, eine schöne, die ich teile. Aber spürst du es?
Also
die Rüstungsindustrie boomt.
Also ich spüre keine Nein. Pass auf, ich spüre keine Aufbruchstimmung.
Mhm.
Dafür ist es zu diffus.
Okay.
Was ich spüre, ist ein Durchatmen, um zu sagen, jetzt wird es vielleicht wieder ein bisschen normaler und kalkulierbarer. Wir wissen, ne, wer da an der Macht ist. Wir wissen, die Entscheidungen, die getroffen werden wollen, darauf können wir uns einstellen und darauf können wir irgendwie, damit können wir umgehen, so rum. Und das ist keine Aufbruchsstimmung im Sinne von, wir krempeln die Ärmel hoch, weil es auch kein Zukunftsbild gibt für Deutschland. Weißt du, also da ist so ein diffuses Irgendwas. Wir brauchen 100 Milliarden, damit das hier nicht schief geht. Das ist aber nicht nach vorne gerichtet. Und wenn wir die Augen zumachen, wissen wir nicht, wie Deutschland 2050 aussehen sollte. Und wir haben auch kein Bild davon, wie Europa aussehen könnte. Und deshalb kriegt man die Kraft auch nicht auf die Straße. Deshalb bleibt es diffus. Mhm.
Hat denn dieser Mangel an Kreativität und Spiritualität auch etwas mit der Spaltung der Gesellschaft zu tun, mit all den Unzufriedenen, von denen wir sagen, dass sie nach rechts rücken? Siehst du da Zusammenhänge?
Also, möglicherweise. Mein erster Reflex ist jetzt, dass wir nicht nur die Spiritualität verloren haben, auch das Verbindende. Ja. Weißt du, also ist gar nicht mehr so klar, was hält uns zusammen. Dabei gibt es natürlich eine Menge. Es ist eher ein Gegeneinander, meistens aber sogar nur ein Nebeneinander geworden, aber es gibt kein Füreinander mehr. Man demonstriert gegen alles. Ich wohne hier vorne in der Karlstadt, da müssen die immer, ne, wenn die zum Landtag wollen, da dran vorbeilaufen. Jeden zweiten Tag gibt es eine Demo gegen irgendwas. Kann sich gar nicht ausdenken, gegen was man alles sein kann. Und die entgegengesetzte Aktivierung, für etwas zu sein, das ist irgendwie außer Mode gekommen, glaube ich. Und insofern treibt die Gesellschaft, die Unternehmen und auch unterschiedliche Menschengruppen immer weiter auseinander statt zusammen.
Mhm. Also mein Eindruck ist, dass es auf jeden Fall Zusammenhänge gibt. Die Nation ist ja auch eine übergeordnete Idee. Und ja, wenn einem nichts mehr überbleibt, dann ist es halt die Nation. Und das ist.
Also stell dir mal vor, ich freue mich, dass du das ansprichst. Die größte nationale Erzählung, die wir wahrscheinlich kennen, sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Da ist der tiefe Glaube verankert, vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder kann es irgendwie schaffen. Und ich glaube, das wird mit großer Wucht gerade zerschlagen. Und wenn man den American Dream einmal verloren hat, in diesem Land, dann wird es wirklich schwer. Guck dir an, die Wiedervereinigung. Mhm. Welche Staaten auf der Welt würden das wochenlang feiern, dass ihnen sowas gelungen ist? Und wir machen aber einen Staatsakt daraus. Das ist eher traurig und mühsam und alle haben, ne, so bedeckte Gesichter. Da ist keine Freude übrig geblieben. Das war anders, als die Mauer gefallen ist. Weißt du? Und es ist uns aber nicht gelungen, diese Freude, diese positive Energie zu kultivieren und zu behalten. Und es gibt den Satz, wenn die Deutschen das Licht am Ende des Tunnels sehen, verlängern sie den Tunnel. Und so ein bisschen fühlt es sich auch an.
Eine kurze Einschaltung in eigener Sache. Unser Leben in Europa wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Mag sein, dass du es in deinem Alltag noch nicht spürst, aber wir stehen vor Herausforderungen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Da sind sich alle, die mitdenken, einig, ob politisch links oder rechts. Was auf beiden politischen Seiten zu schaffen macht, ist, dass wir uns unsere Zukunft nur als Sieg oder Untergang vorstellen können. Utopie oder Dystopie. Wir haben kein realistisches Zukunftsbild davon, was wir aus der politischen Neuordnung der Welt, vor allem aber dem technologischen Fortschritt, machen wollen. Wie wollen wir als Zivilisation, die nicht mehr an eine Erlösung glaubt, glücklich werden? Solange diese Frage nicht öffentlich diskutiert wird, rückt eins von beiden näher: Sieg oder Untergang. In beiden Fällen muss aber erst ein Krieg her. In diesem Podcast versuche ich mit Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst realistische Bilder und Erzählungen einer Zukunft in Europa zu entwickeln. Das ist nicht Philosophie, denn Europa ist keine Idee mehr. Europa sind unsere Jobs, Schulen und Lebensmittel. Mit einem Abo oder einer Spende kannst du mich in meiner Arbeit unterstützen und dich aktiv an diesem Podcast beteiligen. Ich heiße Gabriel Diakowski. Du findest Näheres zu mir unter www.dguz.at. DGUZ steht für die Geschichte unserer Zukunft. Dort findest du eine E-Mail-Adresse und eine Kontonummer. Schreib mir, wen du gerne einladen würdest und welche Fragen dich beschäftigen. Danke für deine finanzielle Unterstützung und zurück zum Interview. Was für Wissenschaftler brauchen wir denn so in Unternehmen, damit das Menschenbild klarer wird, damit wir es ändern? Was für, also wir haben ganz viele Betriebswirte, wir haben Ingenieure, wir haben Wirtschaftswissenschaftler. Ja. Was brauchen wir denn? Brauchen wir Anthropologen? Brauchen wir Kognitionswissenschaftler?
Ja. Anthropologen, Philosophen, Pädagogen, alle die Menschen trainiert sind. Also ich kenne verhältnismäßig viele von denen, Gabriel, und es gibt welche, die sagen, die managen Zahlen. Da sagst du, oh, das finde ich interessant. Ich war jetzt nicht in Mathe so gut wie Sie, aber ich habe gelesen, es gibt Multiplizieren, Dividieren und so weiter. Wie managt man denn eine Zahl? Weißt du, und da ist der Mensch in den Hintergrund gerückt. Mhm. Und überraschenderweise ist, egal wo wir hingucken, der eigene Mitarbeiter, der Kunde, der Aufsichtsrat, die Öffentlichkeit, sind alles Menschen. Aber so sehen wir die gar nicht. Wir sehen Käufer, wir sehen Abonnent, wir sehen Wettbewerber. Wir haben die in Schubladen gesteckt und dabei das Menschliche verloren. Und deshalb kommunizieren wir auch falsch. Und deshalb führen wir auch falsch. Und deshalb incentivieren wir auch falsch. Und ich glaube, es würde sehr helfen, wenn Personen mit Menschenkenntnis und Menschenverständnis und Menschenliebe auf die Chefsessel rücken würden. Das würde der Wirtschaft und der Gesellschaft gut tun.
Ja, aber woher soll diese Kraft kommen, diese Einsicht? Ich bin auch voller Hoffnung, aber Hoffnung ist ja nur...
Ja, aber guck dir das an. Also, was passiert bei Mercedes? Was passiert bei der Deutschen Bank? Das sind keine zukunftsgerichteten Geschichten mehr. Das ist jetzt irgendwie ein anstrengender Kampf gegen den Niedergang und man baut Leute ab, ne? Und man outsourcen geht. Und irgendwann muss aber was Neues in die Welt. Dann ist das Schmerzempfinden vielleicht noch nicht hoch genug, aber irgendwann wird es das sein. Und wenn es ein Gegenmodell gibt, um zu sagen, so kann man es machen und Wert ist das, was im Menschen entsteht und Preis ist nur das, was ihr da vorne am Regal erlöst, das hat aber einen Zusammenhang und wenn ihr den Wert nicht erhöht für die Menschen, könnt ihr überhaupt gar kein Geschäft machen, dann kommt man zu neuen Ideen. Die Menschen sind schon kreative Wesen, aber man muss sich überhaupt erstmal drauf einlassen.
Ja. In dieser Welt. Also ich kenne einen Innovationsforscher, der hat mir gesagt, das ist nicht so einfach. Wenn du 20 Jahre lang dein Gehirn trainierst, mit all den Hormonen und Erfolgserlebnissen, das kannst du nicht so plötzlich ändern. Außerdem brauchst du ja Know-how. Also du musst ja verstehen, was Kreativität ist. Wir tun immer so, als wäre das irgendwie so, dieses vermeintlich Gute, ja, der Mensch und so. Das ist Know-how, das ist Wissenschaft. Das muss man lernen, da gibt es Konzepte. Das muss man auch durchdenken. Und das geht nicht so schnell.
Nee, und was noch schwieriger macht, Gabriel, man muss das Alte verlernen. Damit fängt's ja mal an. Und ne, die Menschen, die durch das System und durch ihre mathematischen, logischen, was auch immer, Fähigkeiten an die Spitze des Systems gekommen sind, die müssen jetzt entscheiden, dass das System was anderes braucht, was anders ist als ihr Erfolgsrezept. Das ist schwierig, eindeutig. Aber ich würde sagen, unterschätzt den Menschen nicht. Wenn er weiß, wofür, können Menschen sich ändern, von einer Sekunde auf die andere. Und dann geht eben eine Menge. Und Menschen können sich auch verbinden und dann werden große Kräfte auch schnell spürbar. Mhm.
Oft müssen dazwischen die Fetzen fliegen.
Ja.
Glaubst du, dass das demnächst passiert?
Also wir gucken schon überall hin und wir sehen es an allen Ecken und Kanten. Ne? Das ist manchmal auch ein Aufbäumen einer untergehenden, Kultur oder Spezies oder Erfolgsvariable. Das wird natürlich knirschen. Transformation ist das falsche Wort. Es sollte Schmerztherapie heißen. Das tut weh für jeden, der da irgendwie in diesen Prozess gerät. Aber hinterher, wie bei der Wurzelbehandlung, geht es allen besser. Mhm. Dann denken sie, hätte ich vorher schon hingehen sollen und machen sollen.
Du plädierst dafür, dass wir in der Wirtschaft sowas wie ein Humanum haben.
Ja.
Nehmen wir an, Humanum ist ein Wirkstoff,
entwickelt von einem Biotechnologieunternehmen. Das klingt viel besser. Gut. Das kommt an die Börsen.
Und kannst du jetzt verschreiben lassen, meinst du?
Genau. Okay. Was passiert, wenn ich Humanum nehme?
Also, ich glaube, wir würden glücklicher sein. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Das würde ihm wieder auffallen. Er würde merken, am wohlsten fühlt er sich im Zusammensein mit den anderen. Er würde sehen, dass in der Gemeinschaft wichtig ist, dass jeder seinen Platz hat, ne? Und jeder davon auch profitiert, dass Egoismus und Individualität mal eine Stunde funktioniert, aber nicht ein Leben lang. Und ich glaube, man würde sich auf den Mehrwert des Menschlichen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren, wie wir Ziele setzen, konzentrieren. Und eindeutig wäre das Leben und die Wirtschaft besser. Wenn es das zu kaufen wäre, ich wäre dabei.
Ist das ein Antidepressivum?
100%. Weißt du, was interessant ist, Gabriel? Wenn Menschen wirklich depressiv sind und es wirklich schlimm ist und man nicht mehr zu ihnen durchdringt, habe ich mal gelesen, dass der letzte Rettungsanker ist, dass sie eine kleine Aufgabe finden, wo sie jemand anderen helfen können, weil sie auf die Katze aufpassen, weil sie die Blumen pflegen, irgendwie sowas. Weil man das Gefühl entwickelt, ich habe eine Aufgabe im Leben und ich bin für irgendwas gut. Und in dieser Hinwendung zu anderen lade ich praktisch wieder meine eigene Energie auf. Ich hoffe, das stimmt auch so. Mir ist das als schönes Bild im Kopf geblieben. Und ich glaube, dass das ein wahrhaftiges Prinzip ist.
Könntest du dir vorstellen, dass wir als Menschenart, so wie wir heute herumlaufen, ein Auslaufmodell sind und dass es im nächsten Jahrhundert ein technologisch erweitertes, neues menschliches Wesen gibt und dass wir es womöglich nicht schaffen?
Also, ich glaube, das Einzige, was wir sicher wissen, wir sind auf jeden Fall ein Auslaufmodell. Also bei meiner Zeit, ich bin jetzt 62, dann würde ich sagen 20 Jahre noch, dann bin ich schon mal ausgelaufen. Wenn wir auf die Menschheit denken, würde ich sagen, keine Ahnung, noch 100 Millionen Jahre, noch 2 Millionen Jahre, ist völlig egal, aber irgendwann sind wir auf jeden Fall ein Auslaufmodell. Auf keinen Fall in den nächsten 100 Jahren, auf gar keinen Fall. All das, was diskutiert wird, ist, weißt du, ist so wie Google Maps, ja, ich finde mich besser zurecht in der Welt, aber das hat nichts mit dem Menschsein zu tun. Das ist irgendwie eine Applikation, die uns irgendwas abnimmt, die uns aber nicht menschlicher macht. Und egal, wie viel wir adaptieren, um uns umschnallen, ne, oder umhängen oder tracken, was auch immer, das wird nicht dazu führen, dass man überlegen ist. Es wird dazu führen, dass wir Dinge outsourcen können, dass wir Dinge, die mühsam sind, die wir nicht machen wollen, hoffentlich nicht mehr machen müssen. Und in der positiven Hinwendung wird sein, wir können uns mehr auf das Menschsein konzentrieren. In der negativen Ausprägung, wir fallen ein tiefes Loch und haben keine Aufgabe mehr im Leben und dann wird es mühsam.
Und was ist mit der Verschmelzung mit Technologie? Mit Cyborgs.
Ja, das wird schon kommen. Also, weißt du, wie Rollschuhen und Fahrradfahren und so und Cyber auch, dann ist es in uns. Das wird auch schon was machen, aber es wird uns nicht menschlicher machen. Weißt du, wir kommen dann schneller irgendwo hin, wir kommen schneller auf den Gedanken, wir vergessen weniger oder schlafen schneller ein, was auch immer. Aber das wie Doping, aber nicht für die Menschlichkeit. So ist es auch nicht gedacht. Weißt du, es kommt immer aus der Leistungsfähigkeit. Also die KI, so wie sie jetzt gedacht ist, heißt immer, es muss noch was schneller gehen, es muss was günstiger gehen. Ne? Wir haben Autos, die holen uns selber ab und fahren selber weg, da gibt es keinen Taxifahrer mehr. Warum? Weil man sich das Gehalt sperrt. Ne? Also das ist die Denke, wie KI jetzt gedacht wird. Und das hat mit der Menschlichkeit, so wie ich die verstehe und wie ich glaube, wie die Menschheit sich entwickelt, nichts zu tun. Und dann ist es irgendwie ein Fortbewegungsmittel, ein Denkmittel, ein Lebensstil, aber hat mit dem Urmenschlichen nichts zu tun und bringt uns da auch nicht weiter. Wir werden nicht menschlicher durch die KI.
Hast du denn ein Zukunftsbild für Deutschland? Also Deutschland fehlt eins, aber du bist kreativer.
Ja, und meinst du, dass ich jetzt so aus dem Ärmel schütteln könnte, mein
Weil ich dachte, vielleicht hast du schon ein paar Präsentationen
also du
geschrieben.
Mich ein bisschen, Gabriel. Also, ich würde damit anfangen, dass es einen Platz für Deutschland in der Welt gibt. Also, wir sind pingelig. Es gibt Worte wie Detailliebe, weißt du, die gibt's in anderen Sprachen irgendwie gar nicht, weil wir so sind, wie wir sind. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir mit uns ringen, ne, dass wir nicht diese italienische Leichtigkeit und Lautstärke haben. Das ist auf der anderen Seite möglicherweise auch ein Wettbewerbsvorteil. Und diesen Wettbewerbsvorteil, auch wenn er nicht so ein Flair hat wie die Franzosen, den gilt es in die Welt einzubringen, um zu sagen, guck mal, und damit kann man diese Sachen, Dinge und Gesellschaften gut machen. Aber dazu muss man sich erstmal dazu committen, um zu sagen, das ist toll. Pingeligkeit. Das ist so. Detailliebe, diese Dinge. Und damit würde schon eine Menge gehen, glaube ich. Je irrer die Welt wird, glaube ich, je interessanter ist möglicherweise Langeweile und Funktionieren. Weißt du so? Wir regen uns völlig zu Recht über die Bahn auf, aber in Indien würde sich, wenn die Deutsche Bahn mit der gleichen Leistung da fahren würde, keiner aufregen. Weißt du, was ich meine? Wir sind eben auch deutsch. Das gehört auch mal dazu. Ich saß vor ein paar Wochen in einem Zug, da war die Durchsage und jetzt sind wir sogar 2 Minuten vor der Zeit. Und er sagte neben mir, sie schaffen es einfach nicht, pünktlich zu sein. Können Sie das vorstellen? Also, Nummer 1. Ich glaube, man muss sich dazu bekennen, deutsch zu sein mit all diesen, ne, Besonderheiten, die es hat, und muss sagen, und das ist ein Mehrwert in der Welt und den wollen wir entwickeln. Bumm. Und von da aus kann man dann, glaube ich, in Bilder, in Zukunftsszenarien denken. Aber das würde selbst mich, Gabriel, jetzt ein bisschen überfordern.
Okay. Du sprichst auch von inneren Bildern. Hast du eine Technik, ja, um innere Bilder zu generieren?
Ja, und die Technik ist interessant. Also das ist nicht die linke GNF, das ist nicht logisch. Ne? Mhm. Man kann das nicht in Tabellen eintragen und mit Zahlen abgleichen, sondern das entwickelt sich ein bisschen wie so ein Schnitzer oder wie aus so einem Marmorblock, als Michelangelo den David gemacht hatte. Da muss viel weg. Mhm. Und es wird Stück für Stück für Stück für Stück immer schärfer. Es ist nicht so, dass du es von Null hast, aber du hast eine Ahnung, was daraus werden kann. Also, und mit all dem, was passiert, wird das Bild immer klarer. Oder vielleicht für deine jungen Hörer, das ist wie Bildpunkte. Je mehr du davon hast, desto klarer ist das Bild hier auf dem Bildschirm. Aber am Anfang bleibt es ein bisschen diffus und du kannst es eher erahnen. Ich finde, es hilft für sich selber jetzt, wenn man sagt, wie will ich meinen Sinn des Lebens denn entdecken? Mhm. Wenn man ein Buch macht, wo man einfach nur sammelt, was interessiert mich? Was finde ich irgendwie gut, ohne dass es erklärbar ist? Das ist ein Gedicht, das ist ein Witz, das ist, ich weiß nicht, ein Rezept, das ist ein Musikstück. Und wenn man das durchblättert, im Inneren wächst das zusammen und du erkennst, da ist ein Muster. Offensichtlich ist da was, was mich im Innersten berührt. Dann lass mal genauer dahin gucken. Mhm. Und die Frage ist dann nicht, was willst du werden, Gabriel, sondern was willst du machen? Was interessiert dich? Und mit dieser Art, das will ich machen, gibt es dann immer noch 50 verschiedene Jobs, die du tun kannst letztendlich. Mhm. Aber du machst eigentlich immer dasselbe. In anderen Industrien möglicherweise sogar.
Also kein Meditieren, kein Sport, kein Kopfüberhängen, 2 Minuten.
Nee.
Habe ich letztens gehört.
Wenn es so einfach wäre, das wäre mal toll. Und ich glaube, gut, dass du das sagst, es ist keine Leistungsdisziplin. Es ist kein Wettbewerb. Es gibt für den Sinn des Lebens genau eine Zielgruppe und das bist du. Alle anderen können das schwachsinnig finden, aber wenn du das dich erfüllst, dann ist das genau dein Thema. Kennst du noch Eddie the Eagle? Sagt dir das was? Das war ein englischer Maurerlehrling, glaube ich. Der hatte so eine dicke Brille und er hat gesehen, Olympiade, die Eröffnung, und hat davon geträumt, dass er da auch mal mitmachen darf. Und er war aber schon 14 oder 15. Alles, was er an Sport da angefangen hat, hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Und dann hat er die Winterolympiade-Eröffnung gesehen. Und der Sprecher hat gesagt, damit sie hier mitmachen können, müssen sie englischer Meister in einer olympischen Sportart sein. Und ihm ist aufgefallen, es gibt keinen englischen Meister im Skispringen, weil es da auch keinen Schnee gibt und keine Berge und keine Skischanze. Also hat er sich, absurd natürlich, so uralt Springskier gekauft, ist, ich glaube, nach Deutschland, ne, auf diese Skischanze und hat sich da runtergestürzt. Er ist, glaube ich, mit Abstand immer Letzter geworden in jedem Wettbewerb, aber er durfte an Olympia teilnehmen. Er hat viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt als die Nummer 1, 2 und 3. Kannst du dir das vorstellen? Die Brille beschlug ja auch immer. Deshalb haben sie ihn Eddie the Eagle genannt, die Engländer. Er hat immer in die Kamera gewunken. Wie weit er gesprungen ist, war jetzt ihm auch nicht so wichtig da oben. Und ich glaube, er ist sogar mal Sportler des Jahres geworden. Warum? Weil es gar nichts mit Talent und Leistung zu tun hat, sondern die Menschen haben gesehen, da ist irgendwas, was ihn total erfüllt. Und whatever it takes, er macht es einfach. Und darum geht's. Und wenn man sich befreit von dem Druck außen und was man denkt, was man machen müsste und darüber sich selbst verliert, weil man nichts empfindet für das, was man tut und das aber 40 Jahre durchhalten muss, dann hat man eben wirklich was gewonnen für sich und sein Leben.
Mhm. Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil du ja Journalist bist oder mit Medien zu tun hast, ich auch. Glaubst du, dass es wichtig wäre, dass wir wieder Schreiben üben und kurze, konkrete Sätze mit Farben und Verben üben? Würde das helfen?
Also, das hilft mir auf jeden Fall. Nummer eins ist mein persönliches Thema. Ich liebe Worte, ich liebe Gedanken und ich liebe Sätze. Mein absolutes Lieblingswort, das berührt mich im Innersten und ich finde, jeder Mensch braucht ein Lieblingswort. Ja, bei mir ist das Ideenreichtum, wo ich genau weiß, das ist mein Ding. Und manchmal, wenn man die Antennen ein bisschen auf hat, Gabriel, dann fällt einem so ein Wort über den Weg oder auf den Tisch und dann denkt man, da ist irgendwas.
Aha.
Und da verbindet sich das über die Sprache mit der Welt und mit dir. Wenn du das nicht hast, wenn du keine Worte hast, wenn du keine Gedanken hast, dann wird es schwer. Wie immer, wenn du Gedanken formulierst und aufschreibst, dann werden sie klarer. Das hilft dir, dich selbst und deine Gedanken zu sortieren. Und selbst wenn du das 10 Jahre zur Seite legst und dann Gebetbuch, hätte ich fast gesagt, ist ja Quatsch, dein, sag mal.
Warum nicht? Das ist nicht schlecht, ein Gebetbuch.
Wo man das abends immer reinschreibt, weißt du, so. Wenn du das wieder aufblätterst, bist du sofort in der Emotionalität wieder drin.
Ja.
Und das ist doch toll. Guck mal, da sind Buchstaben, schwarze Buchstaben oder blaue Buchstaben auf weiß und du kannst denen Sinn und ein Gefühl geben und der geht nicht verloren. Und wenn du dir anguckst, was Menschen ausgeben für ein Manuskript von Goethe, weißt du, oder ein Autogramm von wem auch immer, da merkst du, dass diese Fähigkeit, Gedanken in Worte zu fassen und die Worte aufzuschreiben, eine unglaubliche Kraft hat.
Ja.
Und ich finde, das gehört eindeutig zum Menschsein dazu.
Ja, das finde ich auch. Ich finde vor allem Verben konkreter sehr wichtig. Ich habe, das ist meine Beobachtung, diese Texte von vielen Führungskräften, die Probleme haben, sind einfach verdammt abstrakt.
Ja, aber du kannst fast alle Branchen angehen. Guck dir die Branchen, das ist ein bisschen böse, meint das gar nicht. Die katholische Kirche, die redet eine Sprache, das ist schon mal nicht unsere Sprache. Die berührt, die verstehe ich nicht und die berührt mich auch nicht. Und das ist ein Problem. Die Politiker, mit wem die auch immer reden, aber nicht mit uns. Weißt du, die Hauptversammlung, mit wem immer auch die CEOs und Vorstände reden, aber nicht mit ihren Aktionären. Weil das ist gar kein Gespräch, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, unangreifbare und ungreifbare Botschaften zu senden. Und deshalb verliert man die Menschen auch. Aber man kann sie eben auch mit Sprache gewinnen, immer schon. Weißt du, die gesamte Menschheitsgeschichte ist auch durch Menschen geprägt, die andere mit ihrer Sprache berühren konnten, hinter sich versammeln konnten und damit die Welt verändern konnten.
Ja, ich glaube, das machen die Rechten gerade. Die sind durch ihre Wut einfach viel emotionaler, viel schneller, viel kürzere Sätze. Und das funktioniert.
Ja, es funktioniert, weil auch, also wenn du eine Emotionalität hast und nicht weißt, wohin damit. Und die gesamte Medienwelt, weil wir gerade darüber gesprochen ist, aber immer sachlich, rational, abwägend ist. Weißt du, dann hast du ja das Gefühl, die leben in einer anderen Welt, die sprechen nicht mit mir. Entweder hast du ein emotionaleres Medium, wo du dich wiederfindest, oder einen anderen Resonanzkörper, das kann auch eine Partei sein, um zu sagen, endlich mal jemand, der mich versteht, selbst wenn ich andere Gedanken habe, aber zumindest habe ich das Gefühl, wir sind auf der emotionalen Ebene verbunden und ich kann meine Sorgen, Nöte, Ängste auch mal artikulieren.
Das war's für heute. Gebt uns eine Bewertung, folgt uns und erzählt es allen. Nächste Woche kommt die nächste Episode. Liebe Grüße aus Wien. Tschüss und danke.